So ist das. So ein Podcast machen ist auch manchmal wie auf Arbeit zu gehen. Da geht man dann auf, auf die Arbeit und das ist ja nun mal so unsere Arbeit. Was kann man denn tun?
Ja, können wir auch nichts für.
Es ist nicht 100% unsere Arbeit, es ist aber ein Teil davon. Und dann muss man das eben so anerkennen. Da müssen wir dann genauso damit umgehen. Da geht man morgens aus dem Bett, sagt, heute muss ich auf Arbeit. Ja. Und auf Arbeit ist dann Podcast.
Ja,
so, und da muss man sich manchmal auch so reindrehen erstmal in das Arbeitsgefühl. Und heute mussten wir viele so organisatorische Sachen besprechen, die auch Sachen, die mit der Arbeit zu tun haben. Und da ist man vielleicht nicht in der Plauderlaune, aber wir sind ja auch keine privaten Plaudermenschen, sondern das ist ja hier ein Teil unserer Arbeit und wir müssen uns selber dann, so ähnlich wie diese Lachfrau auf TikTok,
ja,
die so lange, die hat letztens war die Lacheinkaufen, habe ich gesehen.
Oh.
Dann Lacheinkaufen geht so, dass sie dann im Supermarkt steht, da sind auch andere Kunden natürlich, da wird nicht der ganze Supermarkt gesperrt, wie Harrods bei der Queen, sondern wenn die Lachfrau in den Supermarkt geht und Lacheinkaufen macht, ist das im normalen Betrieb. Dann nimmt sie eine Packung Reis aus dem Regal raus und dann lacht sie sich das in den Einkaufswagen hinein, macht die und dann ist das im Einkaufswagen drin.
Ja.
Und natürlich kommt die jetzt auch nicht, bei der ist auch so. Die ist ja die Lachfrau von TikTok und die muss auch auf Arbeit gehen.
Ja.
Und die weiß, morgens macht die Augen auf und weiß, heute wird sich wieder durch den Arbeitstag gekichert.
Ja.
Und dieses Prinzip, dann fake it until you make it, so lange sich selber praktisch vormachen, dass man jetzt lachen möchte, bis man dann wirklich in so einen Lachanfall hineingerät und dann die Mundwinkel irgendwie eine falsche Information ans Gehirn senden und dann denkt der ganze Körper auf einmal, man ist gut drauf. Das scheint ja zu funktionieren. Und genauso müssen wir das ab und zu im Podcast machen. Wir machen hier auch eine lachige Stimmung und freuen uns unseres Lebens, oder nicht? Oder wie, oder was?
Ja doch, wir versuchen ja mit Professionalität zu glänzen. Aber das Schöne an dem Podcast ist ja das, wenn wir uns hier sehen und egal wie grummelig man guckt, Schmitti, nach einer halben Stunde ist er auch wirklich gute Laune. Da müssen wir uns jetzt nur hinarbeiten.
Ja.
Aber ist ja auch einfach, wir sind, glaube ich, auch alle drei Freizeit verkatert, ne? Weil wir hatten jetzt so die schönen Tage und jetzt kommt die Hölle.
Es waren
jetzt
die letzten so schönen. Leute, ja, wisst ihr einfach, ich bin wirklich froh, Klaas, dass du so einstartest. Wir wirklich, du ja, richtig, wie, das ist wie die Eisbacke-Challenge. An gute Laune kriege ich hier morgen. Aber es bringt nichts. Ich sag euch warum. Auch du. Lachen aus dem Gesicht, Lachen aus dem Gesicht,
okay,
traurig gucken, denn da dieses Wochenende, und wir haben es nochmal genossen, wir waren auf Städtetrips, wir haben viel erlebt, da kommen wir gleich zu, aber ich hab's dir prophezeit, als wir auf dem Fernsehpreis waren, Jakob, dieses Wochenende ist der letzte Fun in diesem Jahr.
Ja.
Ab jetzt ist nur noch Scheiße. Und mit dem Wissen bin ich auch, wir haben nämlich viel. Wir haben viel vor uns hergeschoben. Wir haben uns noch eingeredet, dass wir uns dieses Wochenende leisten können. Wir können sagen, ach komm, da einmal nochmal auf die Pauke hauen. Brückentag, olé. Das haben wir uns eingeredet. Aber mit dem Wissen, dass jetzt die Kacke am Dampfen ist. Und zwar ab dem heutigen Tag, ab
so
jetzt. Und deswegen keine Lacherei. Das ist alles für die Katze.
Ja. Nee, jetzt müssen wir, das habe ich ja gar nicht so falsch gesagt.
Ja, das stimmt schon.
Jetzt müssen wir auf der Arbeit gehen.
Ich wollte es nochmal unterstreichen.
Ja, du, dass du da jetzt nicht verlegen darum bist.
Bis noch mal, Weihnachten, nur noch Scheiße.
Ja, du bist ein sehr guter Realitätsdarsteller. Das muss man sagen, ob man jetzt so viel davon hat, weil man muss ja trotzdem jeden Tag hin. Ne? Also ich glaube, diese kleinen Momente, in denen ich mir das so schönreden kann, was da jetzt die nächsten Wochen kommt, die sind mir viel wert und ich möchte mir praktisch in den kleinen Momenten, in den kleinen Auszeiten vom Leben, das ist ja hier wie so eine, das ist ja so eine Insel der Glückseligkeit.
Ja, das stimmt,
hier.
Die sollten wir uns nicht kaputt machen.
Ja,
ne?
Und das Problem ist, dass man hat immer so Inselchen, auf die man zulebt.
Genau, nicht, so lebe ich ja auch.
So habt ihr das auch. Ne? Man weiß, nächste Woche macht man dies, übernächste
Flasche
Woche
Wein.
Macht man dies. Ja, manchmal in dunklen Zeiten ist es auch einfach mal nur eine Flasche Wein.
Ja.
Wie so Inselchen und man muss halt dahin schwimmen zur Insel.
Ja.
Und manchmal wird der Teil, wo man schwimmt, der ist jetzt also relativ weit.
Und wir sind auch gerade erst vom Boot gesprungen. Jetzt gerade mit diesem Podcast. Und die Insel ist noch nicht mal zu sehen.
Ich bin
wegen der sogenannten Erdkrümmung.
Mit einem E-Scooter bin ich hierher gekommen. Und das
würdelos.
Bim,
cool.
Bim, bim, bim. Dann bin ich kurz abgestiegen, hab da drauf geguckt. Und das ist wirklich so Prokrastination strikes back. Also wir haben wirklich so viel aufgeschoben und jetzt ist es nicht mehr aufzuschieben und die Leute sagen so, Leute, wann besprechen wir das, wann besprechen wir das, wann ist das, wann ist das? Es ist eine Hölle.
Ja, du hast nämlich, weißt du, du hast vor ein paar Wochen doch gesagt, dass jetzt die schöne Zeit ist, wo man immer sagt, das besprechen wir im September oder Oktober. Ne?
Ja.
Und dann hast du ganz, ganz viel da so hingeschoben, ne? Als käme dieser kuriose Oktober niemals. Ja, und jetzt bist
Winter
du nämlich,
is coming.
Du sitzt in deiner eigenen Ablage.
Ja.
Da sitzt du jetzt drin. In der Box mit den Zetteln, die zum zweiten Mal kommt.
Ja, ich ziehe euch da mit rein, mit beiden Armen. Ne?
Weiß ich. Der Schmidt kann sich gut ehrlich machen.
Was heißt das denn?
Was ist das denn?
Das sagen alle mittlerweile.
Sagt man jetzt.
Ja,
so, ne?
Das hat Markus Lanz hat damit angefangen.
Ja.
Der hat immer gesagt, dass man sich auch mal ehrlich machen muss. Ja. Sagt er in seinem Podcast, sagt er auch immer, es hilft ja nur alles nichts mit dem Kulturkampf. Man muss sich auch mal ehrlich machen. Und das sagen jetzt aber alle. Das habe ich jetzt bei Micky im Podcast schon gehört.
Habe ich auch gehört, ja.
Ja, man muss sich ehrlich machen. Micky hat ja noch eine andere Formulierung aus dem Jahr 1910. Er sagte mal, eingedenk der Tatsache.
Ja, das sagt er wirklich gern, ja.
Eingedenk der Tatsache, dass, ne? Das haben, glaube ich, zuletzt haben das Leute
auf einer Dampflok gesagt.
Auf einer Dampflok gesagt, 1908. Ja. Ja. Und der hat das jetzt wieder geholt. Aber dieses sich ehrlich machen, das finde ich.
Wie stehen wir dazu?
Das finden wir blöd, die Formulierung.
Das ist scheiße, ne?
Ja, das ist scheiße.
Man kann ehrlich sein.
Nee, das heißt eigentlich, heißt sich ehrlich machen, lügen. Sich also so
dass
machen,
man nur aus Lügen besteht, heißt
es. Als wäre man eigentlich ein Grundlügner, der sich erstmal ehrlich machen
so
muss.
Das ist doch nicht gemeint.
Wie ist es denn gemeint?
Der Lanz denkt doch nicht so, jetzt lügen wir mal eine Runde.
Nein, aber der
aber es ist eine unpräzise Formulierung.
Der hat so eine Rüstung aus Ölig, Ehrlichkeit und Lügen und dann ist in seinem Wortbild, legt er die so ab, um sich ehrlich zu machen.
Entweder ist man ehrlich oder nicht.
Ja.
Aber man kann sich doch nicht ehrlich machen. Ehrlich machen heißt ehrlich tun.
Ja, was hat man davon? Ich zum Beispiel habe mich ehrlich gemacht in den ersten Minuten dieses Podcasts und habe wieder nur
Laune
böse Blicke gekriegt.
Ja, deswegen.
Aber wenn man so 90 ist, ne, und hat Arthritis und alles und es geht dem Ende zu, ne, dann kann man immer noch in Erinnerungen schwelgen. Und davon haben wir reichlich, Glas.
Ja.
Wir waren nämlich auf dem Fernsehpreis.
Das stimmt.
Ich war in Paris.
Aber wollen wir uns da nicht beim Fernsehpreis vielleicht nicht zu ehrlich machen?
Klar, es war in Wien. Ja, das ist schwierig.
Da muss man aufpassen, dass man sich nicht so ehrlich macht.
Aber du hast es so schön gesagt. Wir hatten jetzt die Chance in den letzten Tagen, also schöne Erinnerungen zu machen. Erinnerungen, die bleiben.
Ja.
Und das war ja so. Erstmal als letzte Erinnerung war vorgesehen der 5-stündige Fernsehpreisabend. Und da haben wir dann in der Halbzeit nach 3 Stunden beschlossen, Mensch, jetzt buchen wir mal schnell eine Städtereise. So kann das schöne Leben nicht enden.
Ja. Ne?
Also haben wir schnell gesagt, ab nach Paris, ab nach Wien, ab nach Kopenhagen.
Also beim Fernsehpreis gab es einen Moment, da war so Bodennebel.
Ja.
Und dann war so ein Klavierspielmann. Und der hat so...
Gitarrenmann
noch.
Auf dem Barhocker.
Ja, auf dem Barhocker. Und hat dann haben die, sollten die, also ich glaube die Idee war, dass die dann bedeutungsschwere Musik spielen. Mhm. Es kam so ein bisschen Geklimper bei raus. Also es war so ein bisschen, also es war jetzt nicht so richtig, hatte keine Schwere vermittelt, wie das ja, weiß
das
ich nicht.
So Lounge-Musik. Ne?
Ja, es war jetzt nicht Tschaikowski.
Hä, hey, aber das war doch original so eine Musik, wie die früher bei den RTL-Bibelclips lief.
Stimmt.
Ne, das war so für mich der Sound. Also früher, das werden viele nicht mehr wissen, gab es irgendwann, wenn man das Fernsehen leer geguckt hat, so gegen 2-3 Uhr nachts, glaube ich, lief dann nach dem verrückten Opa, der immer Helge Schneider in Uniform interviewt hat, liefen dann irgendwelche Bibelclips.
Stimmt.
Und da hat dann so einer mit so einer donnernden Stimme irgendwelche Psalme vorgelesen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Mannes. Und darunter lief dann so eine ganz tragische, dramatische Musik.
Dann können wir kurz für unsere Kulturfans einblenden, dass der verrückte Opa Alexander Kluge war.
So ist es gewesen.
Ja. Ja, genau. Ja, muss man auch sagen, Deutschlands letzter Punk eigentlich im Fernsehen, der eigentlich die Grundlage bietet für alles, was wir jemals im Fernsehen machen konnten, weil unangepasster und punkiger kann man eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, da mal drüber zu sprechen, weil es gibt dieses Format DCTP. Das kannten wir alles, da wussten wir genau, das kommt noch hinter Fernsehen leer gucken.
Ja.
Man immer so denkt, jetzt haben wir wirklich alles geguckt und jetzt kommt auf RTL das Warum beim Zeus wird das auf RTL gezeigt.
Ja,
ne, da sitzt dann Helge Schneider in einer Uniform oder irgendein anderer, wahrscheinlich Burgschauspieler, kenne ich nicht, noch nie gesehen, und wird dann aus dem Off von so einem hechelnden Opa abgefragt zu verwirrenden Themen. Und man probiert, selbst so eine halbe Stunde probiert man so dem Thema zu folgen.
Es war unguckbar.
Es war unguckbar.
Es war Anti-Bob Ross-Fernsehen.
Ja, aber das Schöne Schöne ist, die Unguckbarkeit und die absolute Unzugänglichkeit war Thema und Ziel. Und es war nämlich so, damals, als die Privatfernsehlizenzen vergeben wurden, wurde das gemacht unter gewissen Voraussetzungen. Da wurde gesagt, von der jetzt nicht näher beschriebenen Öffentlichkeit wurde gesagt, es gibt diese Privatfernsehlizenzen, da könnt ihr den ganzen Tag da eure Busen und eure Saufsendung da, könnt ihr da zeigen, wie ihr wollt.
Aber als Löschblatt.
Ja, Tutti Frutti, egal, macht, ne, die ganzen Hugo Egon Balder Sendung, macht
Zocksendung mit irgendeinem Paten, so Geld zocken und so.
Geh aufs Ganze, was weiß ich, könnt ihr alles senden, ist uns wurscht, aber zwischendurch muss ein bisschen Kultur muss sein.
Muss ein bisschen sein.
Ja, und dann haben die gesagt, okay, Herr Kluge, wären Sie dafür bereit? Hat er gesagt, ja sicher, Kultur kann ich. Und dann wurde dieses per Vertrag, wurde es hineingezwungen, dass der DCTP senden darf und auch muss. Das RTL, das in dem Fall, und bei Sat.1 gab es glaube ich auch, dass man das also ausstrahlen muss. Und der hat diese Freiheit, diese Carte Blanche, hat er genutzt, wie man sie nutzen sollte. Er hat gesagt, ich werde jetzt das verstörendste und unzugänglichste und am weitesten vom RTL-Publikum entfernteste Produkt abliefern, was man überhaupt nur machen kann. 2, 3, 4 Eierkoppe im Rollkragenpulli haben sich da dran erfreut. Und er selber natürlich auch. Und es ist natürlich, umso mehr man sich damit beschäftigt, mit Sekundarliteratur kommt man da rein und wird mal feststellen, wie gehaltvoll das ist. Aber natürlich,
als hättest du es jemals
geguckt. Nein, aber es gibt auch bestimmt Leute, die universal gelehrt.
Ja, Alexander von Humboldt zum Beispiel, der wird sich da amüsieren bei. Ne?
Kann
die
sein,
fünf hat eine Menge Fun.
Die hat eine Menge Fun. So. Es ist nichts fürs Durchseppen. Aber die Tatsache, da bleibst du nicht hängen, ne? Außer vielleicht, weil man denkt, was ist denn jetzt los? Ne?
Aber
die Tatsache, dass er das gemacht hat, das finde ich so lustig und so sympathisch, dass ich auf diesem Wege Alexander Kluge dafür hochleben lassen möchte, dass es so ist.
Also ich möchte, wenn ihr unseren Podcast wirklich liebt, wenn ihr uns jemals geliebt habt und von dieser Sendefläche, die Klaas hier gerade beschrieben hat, noch nie was gehört hat, dann will ich als Liebesbeweis, dass ihr das bei YouTube eingibt und euch das mal 5 Minuten anschaut, damit ihr diesen Teil, diesen Wort auch genießen könnt.
Das Ganze zum Beispiel hieß Primetime Spätausgabe.
Ach, so hieß das.
Ja, es gab ein Format, es gab 2, 3 Formate. Dieses ganze, diese Insel im Programm hieß DCTP, also das war die, glaube ich, die Produktionsfirma oder ich weiß nicht so genau. Und das Ganze, zum Beispiel Primetime-Spätausgabe. Und
da also, gucken sie aber blöd, die Jugendlichen mit dem TikTok. Ne? Das ist nochmal
ganz Anti-TikTok,
andere. Das ist Anti-TikTok.
Ja. Also es waren ja wirklich, ich muss mal kurz sagen, ein schwarzes Loch, also einfach nur schwarzer Hintergrund, 2 Stühle, ein verkleideter Helge Schneider und nie gesehen hat man dann Alexander Kluge, weil den hat man nur so geröchelt aus dem Hintergrund.
Ja, der hat da immer so Fragen reingefreestylt und die wurden dann praktisch in der Rolle beantwortet. Man wusste, also es war dann, weiß ich nicht, da saß dann König Lear und er wurde dann befragt. Aber es ist jetzt nicht wie bei...
Aber jetzt auch nicht, wie würde er den heute, keine Ahnung, irgendeinen Krieg beurteilen? Gar nicht. Das war alles völlig... Man konnte da kein System rausziehen.
Nee, war aber
so
auch
wie
so
bei Gefragt, Gejagt. Man guckt stundenlang, weiß aber die Regeln am Ende immer noch nicht. So war das.
Es war genauso kompliziert wie Gefragt, Gejagt.
Ja, liebe Grüße. Exakt. Aber vom einen verrückten Opa wollte, wieder zum anderen.
Zum
Sky
anderen.
Dumont.
Ich wollte erzählen, wie Bibelclip-Klimpermusik kam dann Sky Dumont beim Fernsehpreis raus. Den hatte ich auch in Erinnerung.
Wie Cornelius Pöllmer meinte, er wurde aufgebaut.
Ja.
Kann man so sagen. Und ich muss jetzt erstmal zurechtkommen, weil das letzte Mal, als ich Sky Dumont gesehen habe, war es mit der Lidl-Tüte in der Hand vom Bayerischen Hof. Ja, das war meine letzte Erinnerung. Und dann muss ich erstmal umschalten und sagen, oh, jetzt arbeitet er, okay.
Ich habe eine Lidl-Tüte in der Hand, ich bin Sky Dumont. Auf die Melodie von, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner, ne?
Kann man was draus machen. Aber zunächst mal zur aktuellen Show.
Ja.
Und dann kam er raus im Bodennebel, habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ist ja auch so ein Relikt meiner frühen Kindheit. So, da war im Fernsehen immer Bodennebel.
Wie Dracula stand er da.
Genau. Und meine Begleitung, mit der ich da war, hat dann immer gesagt, ist das Gott? Und die Frage drängte sich auf.
Ja.
Und dann...
Er sah aber auch so ein bisschen aus wie ein böser Dr. Best. Der jetzt aber vom Krieg erzählt, nicht von Zahnbürsten und Tomaten, ne? Ganz böser Dr. Best.
Naja, und dann war es eben so, dass es ging, also wir kommen gleich dazu zum Format, in dem das vorgestellt wurde, aber die Kategorie waren Dokumentation, die Investigatives aufdecken und die sich natürlich mit furchtbarsten Dingen beschäftigen. Aber wie das immer so ist, Leid kann man schwer gegeneinander aufwiegen, nur ist es manchmal schwer, gewisse Inhalte nebeneinander zu stellen, die dann in ihrer Tragweite und auch im persönlichen Leid, die sie verursachen, dann doch schon eine andere Auswirkung haben. Also es ging los und da muss man sich vielleicht sortieren, es ging los mit wirklich schrecklichen Bildern vom Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Es ging um eine wirklich bedrückende Reportage. Währenddessen lief aber diese Klimpermusik weiter und er hat selber darüber gesprochen. Dann sah man O-Töne eben da raus und es kam einem, also da war einem spätestens klar, es handelt sich hierbei nicht um Satire. Mhm. Es geht jetzt wirklich um eine ganz schlimme Dokumentation. Dann ging aber nahtlos die Bibel-Klimpermusik weiter und auch das andere, der Mann mit dem Barhocker und der Gitarre. Und dann ging es um die nächste Dokumentation und da ging es dann um die Dreckecken bei Burger King.
Ja.
Wie der Wallraff da irgendwie den Käse aus der Ecke kratzt.
Ja.
Und da muss man sagen, dass das jetzt so in einem auch inszenatorischem Atemzug.
Mit derselben Pathetik, mit derselben Theatralik, mit derselben verkitschten, tiefen Entsetzen in der Stimme.
Das dritte weiß ich schon gar nicht mehr, aber also wenn man mal
einmal wieder Ukraine. Zu Krieg. Ja, es ging dann wieder zu Krieg.
Bürger King, wie Günther Wallraff sagt, und wieder Krieg.
Ja.
Das ist wirklich, das kann man mal kurz so nachspielen, ne? Also ich erzähl mal was irgendwie grob Schlimmes und dann erzählst du, dass die Austern im KDW teurer geworden sind. Und dann gucken wir mal, wie das wirkt auf die Leute.
Nach einem schrecklichen Flugzeugabsturz nähe Mainz kamen 237 Menschen zu Tode.
KDW. Austern teurer. Manche Austern bis zu 20% im Preis gestiegen.
Wird das Dschungelcamp nochmal zur alten Form kommen?
Fast nicht, ne? Man kann sagen, jedem sind andere Dinge wichtig und man kann traurig sein über dies oder das. Aber das vielleicht nur mal so als kleiner Ausblick darauf, was man ja auch im Fernsehen sehen konnte.
Wie kann das denn nicht auffallen? Die proben das 17 Mal. Ja. Da muss man doch merken, irgendwas stimmt hier mit der Stimmung nicht, wenn es gerade um Butcher ging und dann zu Burger King gewechselt wurde.
Naja.
Was ich aber wirklich gut fand, weil es war ja nicht alles schlecht, war, als Esther Schweins die Laudatio gehalten hat und auf den, glaube ich, besten Schauspieler. Mhm. Und da hat sie sich kurz gehalten, also nur 20 Minuten Zeit genommen und dann kam noch ein ganz besonderer Kniff. Da hat sie gesagt, der Mensch, so öde kann man das hier nicht machen, nach 20 Minuten Gefahr, wo man wirklich nicht wusste, wo vorne und hinten ist. Und dann hat sie so geschnipst und dann kamen vier Tänzer und die haben dann so Saltos gemacht und haben dann so zu so einem kleinen Puff-Peng haben die dann den Fernsehpreis hochgehalten. Mhm. Und als das kam, dachte ich, Mensch, man hat dem MDR in den 80er Jahren viel Unrecht getan.
Also, ich war hatte ich schon das erste Erlebnis, denn das Zimmer, in das ich einchecken sollte, also es gibt vom Fernsehpreis, die haben dann so ein Hotel, da werden alle untergebracht und das ist dann umsonst, wenn man da hingeht.
Richtig.
Ne? Genau, wenn man in ein schönes Hotel will, dann muss man woanders hin, aber wenn man sagt, ist mir wurscht, ich nehme das, was die bezahlen, dann geht man in eins. Und dann hatte ich da aber, muss ich sagen, Glück, denn da möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken.
Glück oder Prominenz, was hattest du da?
Eine Mischung aus Glück und Prominenz hatte ich und dann kam der General Manager, kam auf mich zu und sagte, der Typ, der in dem Zimmer ist, in dem Sie jetzt gleich einchecken wollten, der ist da immer noch drin, weil der hat gestern also sehr gefeiert und das Zimmer ist noch nicht benutzbar. Ne? Der liegt da noch sozusagen im Sauer, wie wir sagen. Mhm. Und war, also die Tür war nicht offen. Dann hat er gesagt, ich habe aber für Sie noch eine Alternative. Und dann hat der uns dann hochgebracht und auf einmal sehe ich, ich bekomme die Präsidentensuite.
Nee.
Ja, das größte Zimmer in dem ganzen Hotel. Über sowas muss man sagen, freue ich mich noch. Ja. Über 200 Quadratmeter.
Nein.
So, und wie ein staunendes Kind bin ich da reingegangen und habe alles benutzt erstmal.
Ja.
Also da war zum Beispiel, es war ja noch relativ warm, aber da gab es einen Kamin, den habe ich sofort angemacht.
Was? Es war in Köln 25 Grad und die ganze Zeit haben wir geschwitzt.
Ja, ich habe einen Kamin angemacht.
War das so einer, so mit per Knopfdruck?
Elektro? Nein, mit Holz.
Nein. Hey, du hast das Holz gestapelt und dann hier zick, zick, zick.
Ja.
Wahnsinn.
Kaminanzünder habe ich erstmal angemacht. Dann gab es während der Kamin brannte, gab es eine Badewanne mit so Düsen. Habe ich nicht zu Hause.
Ja.
Habe ich ausprobiert. Bin ich in die Badewanne. Ich wollte gar nicht in die Badewanne. Das war ja warm.
Ja.
Weil in meinem Zimmer sowieso noch mal doppelt so warm wie draußen wegen dem Kamin. Und dann bin ich aber trotzdem da rein und habe ich erstmal und da, das ist auch
hast
so.
Hast du alle Seifen auch ausgepackt?
Alle Seifen ausgepackt.
Alle Ohrstäbchen rein?
Und dann gab es zum Beispiel, das haben die auch total falsch eigentlich gemacht, dann wollten die wahrscheinlich irgendwann mal man braucht in dieser Suite eine riesengroße Dusche. Und diese Dusche war so groß wie meine Küche zu Hause. Die war wirklich 8 Quadratmeter groß ungefähr. Das war so ein Riesenraum, aber Denkfehler, der Duschkopf, also da, wo das Wasser rauskommt,
super klein,
war halt nur in einer Ecke.
Ja, ärgerlich.
Das heißt, man stand in so einer Art Eingangshalle in so einer Ecke und hat geduscht. Und man hatte immer das Gefühl, hier kommen gleich noch andere Leute und machen hier so, keine Ahnung, checken ein oder so.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Das wurde in meinem Pariser Hotel anders gelöst. Da war die Dusche direkt überm Klo.
Wie überm Klo?
Überm Klo.
Hattet ihr trotzdem eine Spülung?
Ja, aber die hat nur so mäßig gewirkt.
Warte mal, der Duscher war wirklich überm Klo. Also man konnte
auf dem Klo sitzen
und duschen.
Wenn man auf dem Klo saß und hätte die Dusche angemacht, wären die Knie nass geworden.
Nee.
Aber hatten die auch Toilettenpapier? Ich probiere gerade irgendwie zu gucken, wo sie Synergien.
Nee, es war einfach nur richtig dämlich.
Paris sind aber die Hotels sind einfach winzig klein, die haben einfach keinen Platz, ne?
Oder war wieder Preis-Leistungs-Schmidt?
Nee.
Wieder unterwegs.
Das war ein sehr schönes Hotel.
Nee, das war ein sehr schönes Hotel.
Okay.
Ja, aber da haben sie ein bisschen gespart am Platz.
Ja, krass.
Aber dazu komme ich später.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit 3 Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken,
man kann putzen.
Ja, man kann.
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten
oder die Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm. Ja, ist ja reingepackt.
Ist ja reingepackt. Ja.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende! Klar, ich habe noch eine Mini-Frage an den Prominenten, aber es ist den Jingle nicht wert. Es ist ja vor den Hotels, wenn solche Verleihungen sind, dann sind da sogenannte Autogrammjäger, ne? Mhm. Aber so ganz spezielle. Die haben nämlich so dicke
Mappen
Bücher,
dabei,
so Mappen, und da ist jeder.
Du auch.
Sogar ich, also wirklich, dass in jeder, der irgendwo mal durchs Bild geflitzt ist, da haben die so eine Auswahl von verschiedenen Fotos in so einer Mappe, ne? Also verschiedene Fotos pro Seite und haben, glaube ich, so richtig recherchiert, wer ist im Savoy, wer ist im anderen Hotel und dann stehen die da und dann soll man das unterschreiben? Was geschieht damit? Also sammeln die das wirklich oder wollen die das irgendwie traurigerweise verkaufen für 2 Cent oder was ist da der Hintergrund davon?
Nee, ich glaube, da bist du halt wie so ein Pokémon. Da wirst du einfach gesammelt.
Ja.
Und ich glaube, es ist eine Sammelleidenschaft, dass man dann so alle hat sozusagen. Und da geht es auch gerade darum, so seltene Pokémons wie dich,
ne,
die braucht man dann auch, weil die sieht man ja nicht so häufig und die sind auch gar nicht so prominent und kaum einer kennt die. Ne? Und das ist richtig toll, wenn man den hat.
Ich bin wie so eine Glitzerkarte?
Nee, Glitzerkarten sind, das sind dann richtig, das ist George Clooney's eine Glitzerkarte.
Ja.
Du bist eine seltene Karte, die nur Profis kennen.
Ja,
wo nur richtige Pokémon-Fans,
ne?
Nee, wo richtige Pokémon-Experten nur wissen, dass er nur in einer Folge mal ganz kurz da war und deswegen selten ist.
Ja,
aber was unerklärlich ist, zum Beispiel unser Kollege von Florida Factual, der Moritz, der stand noch nie in Verdacht, dass irgendeine Kamera auf ihn gezeigt hat oder irgendwas. Ja. Und auch der musste antreten zum Rapport und musste seine Autogramme da geben.
Wirklich?
Ja, und da frage ich mich...
Aber wann hatten die Fotos aus? Ich dachte, sie haben ihn verwechselt.
Nee, die hatten kein Foto und die verwechseln die mal. Die kennen jeden Promi in Deutschland. Die haben ein, das ist alphabetisch am Anfang sortiert. Der kam auf mich zu, meinte, Thomas Schmidt, Doppel-T, ne? Schmidt. Hat er so durchgeguckt und dann musste ich
gesehen,
auf der Seite und dann hat er die Autogrammkarte gehabt, die es von mir nie gab, aber hat er eine gebastelt. Und die musste man dann unterschreiben. Und bei Moritz war es so, der ist einfach, glaube ich, auf Verdacht hin, hat ihn dann auf eine leere Seite unterschreiben.
Ja,
also,
weil er Star-Power ausstrahlt.
Weil er so ein gut aussehender Mann ist.
Ja, ein hübscher Mann, wo man denkt, das kann
doch
nicht sein, dass der hinter der Kamera verschwendet
exakt
wird.
So, genau.
So ein geiler
so.
Typ, der muss doch wer sein, sozusagen.
Ja.
Und wenn, dann wird der noch wer, dann hat er es im Urin praktisch.
Ja, oder der ist einer von hier Köln 90210 oder wie das heißt. Ja, so, der ist bestimmt so einer von denen.
Ja, das stimmt.
Ja, und demnächst schon im Sommerhaus.
Ja.
Unser Moritz. Aber... Das ist, ich glaube, das ist zum einen das, also ganz normale Sammelleidenschaft, die Briefmarke von gestern ist die Autogrammkarte von heute für bestimmte Leute.
Ja.
Und was es auch oft ist, und das finde ich nämlich total toll, das ist ja Fantum sowieso, weil nämlich nur die größten Idioten, die vor der Kamera stehen, nehmen das ja persönlich. Also was ich richtig unangenehm finde, ist, wenn man so richtig merkt, wie sich jemand so gebauchpinselt fühlt, wenn er jetzt derjenige ist, von dem die Leute da ein Autogramm haben wollen und so. Ja, aber das ist ja so. Ne?
Die haben ein Telefonbuch, so dick ist das.
Exakt,
ist das.
Da kommen dann Leute hin und man merkt so richtig, wie die sich freuen, sagen das ist aber nett, dass sie hier extra auf mich warten und so, ne? Und dabei ist es völlig egal. Man ist nichts weiter als Mittel zum Zweck. Man ist kaum mehr wert als der Stift, mit dem man unterschreibt. Weil es geht am Ende nur darum, eine weitere Seite im, da irgendwie in dem Büchlein zu sein. Und natürlich ist das wahnsinnig unpersönlich. Das finde ich aber auch wieder ganz gut erdend. Denn es geht auch oft um die Gemeinschaft derer, die da sammeln.
Mhm. Klar, ja, wie so Trainspotter oder so, ne?
Ja.
Oder so Flugzeug, die treffen sich dann kommt da mal eine seltene Eurowings-Maschine lang oder so.
Man ist das Hobby von denen.
Ja, das ist ja auch
und wenn man selber nicht da wäre, wäre halt der Nächste das Hobby von denen. Und ob das nur Ross Anthony ist oder ich, ist denen da völlig egal. Wir sind das Hobby von denen.
Das ist okay,
und ich bin gerne das Hobby von Leuten. Sozusagen. Und das finde ich irgendwie gut. Und es gibt auch manchmal welche, die dann, weil man kennt sich ja auch schon, das ist ja interessant, ne? Es ist ja so, dadurch, dass ich schon so lange, ich habe letztens gesehen, mein erster Viva-Vertrag war 2004. Das heißt, also nächstes Jahr sind es 20 Jahre Fernsehen.
Und das wird aber gefeiert.
Können wir von mir das machen, mir egal. Ja. Aber was ich nur sagen will ist, diese Leute, das sind ja immer dieselben. Das sind so 10 Leute, sage ich jetzt, im Kern. Und das sind mal mehr, mal weniger. Aber es sind immer dieselben. Es ist ja nicht so eine undefinierbare Masse an Menschen. Und wenn man jetzt ein Gespür hat oder auch wenn man sich Gesichter merken kann, dann erkennt man die alle wieder. Und ich kenne die alle. Ich weiß, wie die alle aussehen. Und ich weiß ganz genau, ich merke teilweise, wenn die beim Friseur waren, weil ich die so häufig sehe.
Ja, schön.
Und es ist ja nicht so, dass es da so ein unpersönliches, hier ist der Star aus dem Fernsehen und hier ist jetzt der Autogrammsammler, sondern es sind ja irgendwann so eine Art alte Kollegen, wo jeder seinen Teil der Vereinbarung macht. Ne? Du hast wieder deine Zettels dabei, ich unterschreibe wieder, aber mehr oder weniger stehen wir also lange schon auf einer Stufe.
Und sind alle im Showbiz.
Wir sind alle mehr oder weniger im Showbiz und jeder hat so seinen Krams zu tun und wir spielen hier alle das Theaterstück auf und so. Ich bin das Hobby von jemandem, der hat immer noch sein Hobby und so weiter. Und dann gibt es manche, die werden dann sogar daraus praktisch raus engagiert aus dieser Gruppe. Zum Beispiel einer, der Hauptautogrammsammler ist, wurde dann ein Star. Und das ist jemand, der unter dem Pseudonym Alfie Hardcore sehr bekannt wurde.
Stimmt, Alfie Hardcore.
Alfie Hardcore, den man vielleicht noch kennt von DSDS. Der ist aufgefallen durch seine besondere Interpretation des Songs I Feel Hardcore von Scooter als Alfie-Hardcore, was dann so ähnlich wie der Film mit Jude Law. Da gibt es auch den Film Alfie. Und so wurde praktisch aus Alfie, wurde sein Vorname nämlich Alfie und Hardcore der Nachname. Ja. Und Alfie-Hardcore wurde dann eine Zeit lang ein Prominenter, der, ich sag mal, der Spätverwertung einer beispielsweise Bachelor-Prominenz Konkurrenz gemacht hat in der lokalen Disco, weil es heißt, heute kannst du deine Rosen hier nicht verteilen, heute ist schon Alfie Hardcore da.
Ja, liebe Grüße an Alfie. Er wusste nicht, dass der erst Autogrammjäger war, das ist mir neu.
Vom Autogrammjäger zu Alfie Hardcore.
Aber Schmidti, man muss auch sagen, viele haben offenbar unsere Baywatch-Folge mit den nett gemeinten Tipps noch, wie man Laudatio vielleicht nicht angehen sollte und so, auch nicht gehört, ne? Weil zum Beispiel haben wir extra vorgewarnt, es ist nicht gut, wenn man ein Laudatio auf das Werk und die Leistungen, die auszeichnungswürdig eines anderen hält, wenn man dann ausschließlich was von sich erzählt.
Gab's da Fälle?
Na, ich erinnere mich an einen altgedienenen Moderator, der die Kategorie Sport dazu genutzt hat und das Team vom Sportstudio, was ausgezeichnet wurde, erstmal eine ganz lange Geschichte ausschließlich von sich und seinen Erlebnissen bei der WM 94 zu erzählen.
Ja, stimmt.
Und dann kam die Mats mit den Leuten, warum die auszeichnungswürdig sein könnten. Also er hat die gesamte Redezeit dafür genutzt, eine Geschichte von sich und der WM 1994 zu erzählen. Es könnte alles nicht weiter weg sein.
Er hat es wirklich eingeleitet mit: Es werden die wenigsten hier noch wissen, aber 1994 in den USA, und dann ging es los, eine halbe Stunde.
Ja. Von sich.
Ja.
Also man sollte doch die Zeit nutzen und sagen, warum jemand anders ein toller Hecht ist. Aber er hat einfach gesagt, Moment mal, ich bin auch ein toller Hecht. Und Fußball hatte ich auch mal was am Hut, nämlich 1994, vor 30 Jahren. Und diese Geschichte erzähle ich jetzt dem gesamten Publikum und den Zuschauern zu Hause.
Ja.
Und das hat er gemacht. Und dann kam die Mats und dann wird noch vorgelesen, wer gewonnen hat, aber so ist das abgelaufen. Und viele haben den Satz gesagt, und da ist mir richtig das Messer in der Hose aufgegangen: Ich habe nichts vorbereitet. Ja, what the fuck, warum nicht? Du bist seit einem Monat nominiert. Warum hast du, faule Sau, nichts vorbereitet und nervst uns jetzt mit diesem langweiligen Gestammel auf der Bühne, anstatt was vorbereitet zu haben? Warum hast du nichts vorbereitet? Wenn drei andere noch nominiert sind, dann ist die Chance 1-3, glaube ich, dass man auch gewinnen könnte. Also 33% Minimum, oder? Ist das richtig gerechnet? Weiß ich nicht.
Man sollte sich zumindest mal im Kopf so ein bisschen was zurechtlegen.
Es ist keine Überraschung, wenn man nominiert ist seit einem Monat.
Aber eine Überraschung war es, glaube ich, für die Kaulitz-Brüder. Die haben ja gewonnen.
Die waren wirklich überrascht. Das kann ich verstehen.
Die waren überrascht.
War ich auch überrascht.
Die waren alle überrascht. Ja. Ne?
Aber die sind wirklich tolle Moderatoren.
Natürlich.
Das machen
und
die
ganz
so
ehrlich,
super.
Die müssen ja nicht,
richtiger Fan
ich
von denen.
Ich fand es auch völlig richtig, dass Joko jetzt da nicht schon wieder da das kriegt. Also das wäre also es war auch schon gut, ne? Dass es jetzt mal so woanders ausgehen würde und sagt, ne, 2 Jahre, dann 3. Jahr und so weiter. Ne? Aber trotzdem muss man sagen, also die Überraschung konnte man in meinem und in Giovannis Gesicht schon ablesen.
Ja.
Aber ich bin auf dem Weg hin, schon mit den Kaulitz-Brüdern hin, also praktisch auf dem, da gibt es einen Flug hin und da saßen die neben mir, die beiden. Und da haben wir ein bisschen geredet, hab ich gesagt, na, ihr Blödmänner, wie geht's und so, was macht ihr? Und dann haben wir so, und haben wir so ein bisschen geplaudert und so, und die haben gesagt, oh, wir freuen uns, wir waren noch nie da und supergeil und so. Und dann sind die beide aber eingeschlafen. Und als sie dann eingeschlafen sind, kam ein Kamerateam, weil die offenbar gerade eine Doku über sich selber drehen.
Ach geil.
Ja, so wie Katzenberger mit mehr Budget, nehme ich an.
Netflix. Für Netflix,
Ja, die kommen nämlich, da kommt da eine Kamera, also die direkt aus Hollywood eingeflogen wurde, die Kamera. Da kommt jetzt nicht irgend so, hier so einer mit der EB-Mühle, der mit dem Reisschwenk jetzt mal hier so ein bisschen Knisterfernsehen
ist
macht.
Ist nicht gut bei Deutschland.
Nee, genau, das ist nicht gut bei Deutschland. Sondern da kommen die mit einem Ding, da wo du das Gefühl hast, da kommt noch ein extra Typ zum Schärfeziehen. Ne?
Ja.
Und so mit so einem Teil im Flieger wurden die dann gefilmt, während sie gepennt haben. Da kam von hinten auf einmal, als sie dann eingeschlafen sind, kam auf einmal dann das Kamerateam. Und ich
wurdest du mitgefilmt?
Nein, weil ich sitze da ja noch. Ich sitze in meinem C&A-Pulli da noch, weil ich noch gar nicht auf Show eingestellt war.
Vollgefurzt.
Genau. Sitze, hab meinen dicken Bauch ausgefahren und hab da schon mit dem Sandwich, was man umsonst kriegt im Flieger, habe ich mir schon voll gekrümelt und sehe also aus wie so ein Vater auf einer langen Autofahrt, der sich erstmal entknittern muss, wenn er gleich wieder aufsteht. So, ne? Und wo man sagt, wo war meine Brille? Ach so, auf dem Kopf. Ne?
Ja.
Weißt du, so in dieser Stimmung war ich da gerade, wo ich sagte, ich gehöre doch wohl jetzt nicht ins Fernsehen.
Nicht auf Netflix drauf.
Und dann habe ich mit Argusaugen, wie der Mann, der mit dem Deutschlandhütchen sagt, sie haben mir ins Gesicht gefilmt, so habe ich dann immer, habe ich aufgepasst, dass sie mich nicht filmen, in meinem in meinen Schlabberlook.
Aber wer weiß, was die für eine Optik drauf hat?
Nee, so können die ja gar nicht. Die standen mit dem Rücken zu mir. Also saßen ja neben mir.
Na,
so,
ja,
und dann haben, die beiden da gefilmt, wie die geschlafen haben und so, ne?
Und das ist ja eine Doku.
Ja, dann habe ich, ja, jetzt nur zwischendurch. Aber das war ja, muss man ja sagen, das ist ja anders als die Doku über die Nationalmannschaft, wo es am Ende dann nichts wurde.
Die haben geschlafen.
Ja, aber die haben ja einen Preis gekriegt jetzt am Ende. Stimmt, ne? Das ist ja schon zumindest der Tag, wo man genau weiß, die ganzen Schlafbilder kommen jetzt nicht in Müll, weil es endet mit dem Preisgewinn.
Ja.
Das heißt, man braucht die Schnittbilder von den schlafenden Leuten auf dem Weg hin. Wenn das jetzt nichts geworden wäre, kann auch sein, dass der Tag mal komplett rausfliegt.
Stimmt. Ja, weiter geschlafen, nächster Tag. Ne?
Ja. So ist es. Und dann dachte ich mir auch, wie das wohl wäre. Stell dir mal vor, ich würde jetzt irgendwie, warum auch immer, würde mich der wilde Affe beißen und ich sage, jetzt gibt es hier eine Doku, join oder so.
Fände ich gut.
Begleitet mich jetzt die ganze Zeit oder uns gemeinsam, uns
fänd
alle.
Fände ich nicht gut.
Genau.
Eine Doku über dich würde ich aber gern sehen.
Nee, aber über uns jetzt zum Beispiel, ne? Ja. Dann sagt irgendeiner, ne, da sind also rock bottom, was die Ideen angeht, und sagen, komm, dann machen wir halt über die eine Doku, ne? Mhm. Das ist, wenn einem jetzt gar nichts mehr einfällt und dann sagt, Join sagt, wir brauchen auch sowas, na, dann nehmen wir die. Die haben Zeit.
Können die mich beim Essen abfilmen?
Wie wäre das, wenn die ganze Zeit immer, wie lange würdest du für die Kamera performen und wann wäre es dir wurscht, Schmidt? Sag mal.
Nach 5 Minuten wäre es mir wurscht.
Ja, ne? Du würdest dann nur noch die praktisch in dein...
Selbst dran schuld, würde ich denken, ne? Wenn ihr dafür euer Besteck ausgepackt habt. Heute Morgen aufgestanden, ins Auto gestiegen, ne? Hierher gefahren, dann aber das, ne?
Und du würdest gar nicht, hättest keine Unterhaltungsambition.
Nö.
Du würdest Stoneface machen und dann gucken, wie sie was draus zaubern.
Guck mal, es kann ja nur, also es ist ja auch ein bisschen unfair, weil ich weiß ja, dass wenn sowas wäre, dann hättet ihr mich reingeritten. Dann hättet ihr irgendwas unterschrieben und dann steht die Kamera auch bei mir im Büro. Ich käme ja nicht auf die Idee, mit Vox zu verhandeln. Ne? So. Und deswegen hätte ich da jetzt auch keinen Anspruch drauf, dass ich da übermäßiges Entertainment an den Tag lege.
Ne? Ja.
Und das stört dich auch nicht, wenn da alle Welt denkt, du bist ja aber langweilig.
Nee, gar nicht. Nee. Nee. Da gab es schon Langweiligeres. 4 Stunden am... Meine Güte.
Aber können wir es jetzt abschließen oder also hat die liebe Seele jetzt Ruhe, Schmitty?
Ah, ich weiß nicht, ich bin so hin und her, das grenzt ja dann an Kollegenschelte und so, aber man wünscht sich ja auch einfach an auch so eine Verleihung, also die wird dann auch bei Sat.1 gezeigt und dann, man kennt doch die Fehler. Seit 10 Jahren werden dieselben Fehler gemacht. Ich frage mich, warum? Warum kriegt man es nicht hin, dass das Ganze einigermaßen eine Geschwindigkeit hat? Dass man dafür einfach knallhart sorgt, dass zumindest das, was man, worauf man Eingriff nehmen kann, nämlich zum Beispiel die Laudatios, bevor eine Kategorie vorgestellt werden, dann muss da halt Meta gemacht werden. Dann müssen die Performances, die müssen sitzen. Also wenn du halt irgendwie sagst, da hast du Show-Elemente, um das aufzulockern, dann muss das knallen. Da müssen alle Leute nochmal die Kinderaugen.
Da muss mehr passieren. Du sagst,
wie aus den 90ern.
Da muss mehr passieren als hier in Berlin an der roten Ampel.
Exakt. Exakt. Und du kannst, wer kommt denn auf die Idee, mit Celebration das umzudichten auf Fernsehpreis? Come on! So eine Show zu starten.
Also ich fand das frisch und cool.
Das ist wie aus einem Harpe-Kerkeling-Film.
Ja, ist noch witzig. Also ich muss wirklich sagen, also mich hat das abgeholt. Und wenn man sich nochmal die Fernsehpreisverleihung anschaut, da bin ich ganz oft im Bild, wurde mir von meiner Mutter gesagt, wie das also im Opening sieht man ganz oft, wie ich da bin. Und da muss ich wirklich sagen,
das habe ich aber gesehen.
Habe ich alles gegeben.
Du hast so richtig die gute Laune.
Nee, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin auch Teil davon. Ne? Weil du auch, mir ist da nämlich auch eingefallen, scheiße, das läuft ja im Fernsehen. Mhm. Jetzt zeig nicht noch mit dem Finger drauf, Klaas Häufer Umlauf. Ne? Weil das ist ja auch irgendwie mein Heim- und Hofsender. So. Ja. Das heißt, jetzt mal los. Und dann habe ich aber alles gegeben, was noch drin war. Ne? Muss ich wirklich sagen. Hinten ist mir die Jacke aufgerissen vor Freude.
Wirklich?
Ja, so ein Stück, ja. Weil ich so doll geklatscht habe.
Da musste man ja alle so rhythmisch so mitklatschen. Ne?
Ja, also, aber wenn es keiner macht. Wenn es keiner macht.
Ja, aber dann, ey, Mann, dann holt man doch halt, dann dichtet man von mir aus Harry Styles um und so. Dann bist du, und dann hast du.
Harry Styles kennt doch keiner. Also ernsthaft, jetzt, ich will dir auch mal sagen, es kennt doch keiner im Fernsehen Harry Styles.
Ja, celebrate.
Das kennt man. Das läuft bei Radio Hit FFH oder was? Das kennt man doch. Und dann muss man doch auch sagen, jetzt, also auch, dass ihr immer so überrascht seid. Meine Güte, wir sind doch nicht beim Akademikertreffen. Das ist der Fernsehpreis. Ja, was glaubt man denn?
Wer guckt sich denn 3 Nominierte an? Burger King, Butcher und noch irgendein Kriegsgebiet. Und dann sagt man ja, im Schnitt nicht, ach, lass doch mal den Burger King-Beitrag nicht zwischen die Leichen schieben, sondern mach den mal am Anfang, dann starten wir in diese Matz, starten wir flockig rein und dann werden wir ernster und kommen ernst raus. Das Licht im Saal ist gedimmt, dann sagt ihr jemand noch schwere Worte und los geht's.
Weiter. Ich bin froh, nächster dass Punkt. Sie Sky Dumont vorher die Lidl-Tüte abgenommen haben. Darum geht's.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ich ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert. Und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. Nong Shim, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja. Ne?
Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Mhm. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt es in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
So, lecker, lecker. Wie seid ihr drauf?
Jetzt bin ich wieder so drauf wie halt um 0 Uhr nach dem Fernsehpreis. Bin retraumatisiert.
Ist ja auch egal eigentlich.
Aber wir hatten ja trotzdem was erlebt, ne? Haben wir es erlebt.
Und wie war denn jetzt da? Du hast das ganze Programm gemacht. Hast die Mona Lisa, hast du dir angeguckt?
Ja.
Ja, du warst da wahrscheinlich warst du oben da noch auf dem, da hier, Dings?
Eiffelturm?
Eiffelturm hier, Montmartre und so.
Ja, ja.
Bist du da rumgelatscht, Sacré-Cœur und so?
Ja, hab ich alles gemacht.
Alles, du hast alles gemacht. Ja. Du hast das Programm gemacht.
Abgehakt.
Abgehakt, ja. Aber hat es dir auch Spaß gemacht oder bist du da alles abgelaufen, damit du wie so einer, der halt anderen sagen will, dass er in Paris war, dass du überall dich mal da so hingestellt hast? Oder hattest du auch Freude an diesen Sachen?
Also meine Begleitung, mit der ich da war, war noch nie in Paris.
Mhm.
Und deswegen wollte ich schon auch so die Klassiker nochmal durchmachen. Ja, klar. Ne? Das heißt Louvre, das heißt tatsächlich eine Bootsfahrt über die Seine.
Ja, wirklich, ja.
Schön.
Ja.
Sacré-Cœur, man sucht das knuffigste Café, die knuffigste Brasserie, ganz viel Wein an jedem Stock und so. Ja. Das habe ich alles gemacht. So. Und man muss sagen, Paris, mich hat es echt umgehauen. Ich glaube, wir sind ja einiges gewohnt. Also wir sind ja Großstädter seit 20 Jahren, seit immer, seit auch schon ewig. Mhm. Ja? Und Paris haut einen schon um, wenn man da hinkommt. Das war ein krasses Wochenende, weil es ist Rugby-WM, es war krass, irgendwie Fashion Week, es war alles an diesem Wochenende in Paris. Und das hatte ein Puls, diese Stadt, wie man wohl sagt, das hat mich echt umgehauen. Und da musste ich mich richtig akklimatisieren. Ich musste immer in irgendwelche Seitengassen fliehen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Man konnte nicht, wenn du hier weißt, du gehst samstags nicht auf den Kudamm in Berlin. Machst du nicht. Viel zu voll. Und wenn du dann dahin gehst, dann bist du drauf eingestellt. Und dann machst du das 2 Stunden, dann fährst du wieder heim. Mhm. So. Und da konntest du nicht entfliehen. Die ganze Stadt war in jeder Straße einfach was hören. Das ist sowohl geil und das ist halt diese Weltstadt Paris, ne? Die Berlin einfach noch lange, lange, lange nicht hat und vielleicht auch niemals haben wird. Und gleichzeitig weiß man aber auch, wenn es heißt so, also Berlin ist wirklich dazu ein komplettes Dorf. So, du hast hier, du musst wirklich zu den Orten gehen, an denen es voll ist,
ja,
statt die Orte zwanghaft zu suchen, wo es mal ein bisschen ruhiger ist, wo du mal eine Parkbank findest und ja, so. Ja,
da will man hier mal richtig mal durchatmen auf dem Alex, ne? Zwischen den Ratten und den Tauben und der,
so wie am Alex ist die ganze
und der,
Stadt.
Ich wollte gerade sagen Hundescheiße, aber es ist ja wohl Menschenscheiße eher.
Ja, ja.
Also, dass man da so richtig durchatmet und sagt, jetzt von dem Stream der Ereignisse, von der gelebten Kultur, der man dann Teil ist, die Ameisenstraße der Gegenwart, in die du dich da eingliederst, von der braucht man ab und zu, muss man auch mal durchatmen und sagen, jetzt macht ihr mal hier weiter mit dem Weltenlauf. Ich bin jetzt kurz am Alex, durchatmen und dann mache ich gleich wieder weiter, wenn es darum geht, weiß nicht, Kultur weiterzuentwickeln oder so.
Ja,
ja.
Und Paris, ich habe mich da vorher auch ein bisschen erkundigt, auch durch die Doku, die wir gemacht hatten mit Joko, ist ja relativ weit, was so als grüne Stadt angeht. Also weit ist relativ, denn Paris ist eigentlich eine komplette Betonwüste.
Ja.
Dagegen ist auch Berlin ein Dschungel.
Ja.
Also du findest, auch wenn du von Sacré-Cœur auf Paris guckst, du siehst nur Beton. Die haben sich gar nicht die Mühe gemacht, irgendwelche größeren Parks anzulegen, zumindest nicht im Kernstadtbereich. Und dieser Kernstadtbereich, da stehen auch keine Bäume und nichts. Also das ist Beton, Beton, Beton. Dann ist der umringt von einer Autobahn. Und eigentlich ist die einzige Luftzufuhr auch in dieser Stadt im Sommer ist die Seine. So, die ist aber auch zugebaut. Also da gibt's auch keine Büsche am Rand, da gibt's keine Bäume es ist eigentlich auch eine Pflasterwüste. Und das ist denen wohl aufgefallen, dass es jetzt
ich kann sagen, also wenn man jetzt dir so zuhört, noch nie da war, hat man das Gefühl, du warst in Pyongyang.
Ja, in sehr schön. Also
Paris.
Mit sehr, sehr schönen Gebäuden. Ne?
Ja.
Also das ist ja alles unfassbar. Das ist ein einziges Museum, die Stadt.
Das ist halt der Trick. Ne?
Ja.
Da ist ja nichts kaputt gegangen im Krieg. Ne?
Nee.
Ja.
Und dann haben die sich gedacht, sie haben irgendwie errechnet, dass Paris die am meist bedrohte Stadt vom Klimawandel in Europa sein wird. Aus genau diesen Gründen, die ich gerade gesagt habe. Es gibt keine Erholung für das Klima, auch innerhalb der Stadt. Und dann haben die jetzt angefangen, also Hidalgo oder wie sie heißt, eine Bürgermeisterin ist da jetzt an den Zug gekommen, die gesagt hat, wir ziehen das jetzt richtig durch. Das heißt, die haben komplett Teile der Innenstadt haben sie autofrei gemacht, beziehungsweise fahren nur noch Taxen rum oder Busse. Man konnte den Champs-Élysées, das ist die bekannteste, berühmteste Straße Frankreichs, konntest du langlaufen. Einfach laufen, da ist kein Auto gefahren.
Das wusste ich nicht, da ist es schon so.
Ja, und dann bist du mit dem Fahrrad da lang und auf den Triumphbogen zu. Das ist insane. So. Und dann haben die halt.
Da, wo früher in diesem Video, ne, Uli Wickert kaum über die Straße kam.
Ja, ja.
In diesem Grundvideo, da kannst du mit dem Fahrrad langdüsen.
Man muss da einfach, das ist ja der Trick von Uli Wickert, einfach loszulaufen. Ja. Da wartet man nicht auf die Lücke, sondern die anderen sind dafür verantwortlich, sie zu schaffen.
Ja.
So war das früher da. Und das ist ja der Wahnsinn. Und ich finde das so eine fast märchenhafte Vorstellung, ist ja traurig genug, dass es einem märchenhaft vorkommt. Aber wenn man sich zum Beispiel, hier in Berlin zum Beispiel, hast du ja so Viertel. Ne? Du hast so Kieze, sagt man. Ne? Also gerade im Osten und so gibt es so Kieze und dann gibt es so pro Kiez gibt es so ein gefühltes, abgeschlossenes Sozialleben darin. Da gibt es dann so alle möglichen Läden und Geschäfte und einen Supermarkt und einen Arzt und was man so braucht. Und wenn man sich einfach nur so vorstellen würde, ich meine, es ist jetzt allzu spät, dass Autos, oder vielleicht ist es auch nicht zu spät, aber dass Autos da nicht rein dürfen. Man einfach sagt, selbst wenn man ein Auto hat oder so, vielleicht brauchen wir ja gar keins, vielleicht gibt es nur noch Carsharing oder so, was auch okay ist, finde ich, dass man jetzt in diesen Wohngebieten einfach nicht mehr Auto fahren kann. Das finde ich traurig, dass es einem vorkommt wie eine märchenhafte Vorstellung, aber ich kann mir so richtig mich da so hineinträumen, wie schön das wäre.
Du kannst es dir nicht vorstellen. Wie gesagt, die haben noch einen weiten Weg und bei denen läuft vieles noch viel schlechter, als wir es in Berlin eh schon haben. Wie gesagt, wir sind gut ausgestattet mit Parks und so weiter. Also das ist eine ganz andere Grundvoraussetzung. Aber allein die ausgebauten Fahrradwege, bei denen du nicht in Berührung kommst mit den Autos,
hier, ne?
Dann haben die E-Scooter, also diese Roller, haben sie komplett verbannt, weil die immer in der Seine gelandet sind und überall rumstanden, haben die verboten und es sind nur noch Leihbikes und da gibt's aber auch feste Stationen, wo du die abgibst, da werden die auch direkt geladen in dem Ständer, in dem man sie reinmacht und du darfst sie halt nicht überall abstellen, sondern auch nur an
gut.
Und die sind auch am Rand von diesen Fahrradwegen positioniert. Und damit hast du wirklich das Gefühl, du fährst Fahrrad, aber es hat dieselbe Effektivität wie U-Bahn fahren. So, du fährst von Station zu Station.
Ja.
Und dann, das macht so einen Bock, wenn du mit dem Fahrrad an diesen du fährst am Louvre vorbei, du siehst den Eiffelturm, du fährst an der Seine entlang mit dem Fahrrad. Und wenn man sich dann überlegt, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, dass eine Innenstadt, die voller Staugehupe und Lärm einfach irgendwie lebenswerter sein sollte, wie man in Berlin auf die Idee kommt, jetzt noch eine A100, eine Stadtautobahn, nochmal durch die halbe Stadt zu ziehen. Also wirklich, ich gehe da nicht auf die Barrikaden, ich werde mich auch nirgendwo festkleben. Aber es ist an Dummheit nicht zu überbieten, auch ganz abgesehen von dem ökologischen Aspekt, an dem wir auch nicht vorbeikommen. Ja, es ist so lebenswert.
Aber das ist auch diese CDU da jetzt, eine Phase, die da irgendwie wieder was von diese ewig dumme Scheiße von irgendwelchen Flugtaxis und so, wo man denkt, Alter, mach Fahrradwege, du Trottel.
Wie kommst du auf die Idee in der Autobahn? Fahrradwege. Es gibt ein Prinzip, das hat mir Lars Jessen mal, unser befreundeter Regisseur, der sich sehr gut in dem Thema auskennt, der hat erklärt, ich weiß nicht, irgendeine belgische Stadt, die hat das eingeführt, die hat die Stadt in Kuchenteile quasi aufgeteilt, ja? Mhm. Und wenn du von einem Kuchenteil in den nächsten fahren musst, musst du ganz außen rum fahren. Also du musst nicht zur Spitze, du kannst nicht von einem Kuchenteil einfach direkt auf dem kürzesten Weg in den nächsten fahren, sondern du musst rausfahren aus dem Kuchenteil, außen rum und in den nächsten reinfahren.
Ja.
Das heißt, theoretisch sind Autos nicht verboten. Es ist aber so unsinnig, mit den Autos zu fahren, dass die das komplett in den Griff gekriegt haben, ohne ein Verbot auszusprechen.
Naja,
weil sich jeder denkt, ne? Ich fahre doch jetzt nicht 10 Kilometer außen rum, um da drüben 1 Kilometer weiter das Kaffee zu trinken.
Ja, ich nehme ein Fahrrad. Das ist auch nicht mehr zu erklären mit einer Leidenschaft. Oder so. Ich fahre auch gerne Auto und ich liebe das. Und ich bin so, seit ich 2 Jahre alt bin, liebe ich Autos. Keine Ahnung, warum, wie andere Kinder Dinosaurier lieben, habe ich. Ne? Ist ja auch vergleichbar mittlerweile. Mhm. Aber dass man so eine Leidenschaft dafür hat und eine Ästhetik daran sieht oder was weiß ich, oder sich interessiert für irgendwas. Jeder hat so andere Hobbys und sowas. Aber ich bin vollkommen, ich würde mich trotzdem komplett davon verabschieden, wenn es heißen würde, oder beziehungsweise in dieser Form davon verabschieden, wenn es heißen würde, ey, die ganze Innenstadt gibt es einfach gar nicht mehr, es gibt jetzt andere Möglichkeiten, wäre ich der allererste, der, also das fände ich so wahnsinnig schön, wenn das gemacht würde.
Aber das ist genau der Punkt, in Kopenhagen ist ja ähnlich, also bin ich auch das ganze Wochenende nur Fahrrad gefahren, weil da kannst du auch irgendwie über Scherner ein Auto mieten, aber man hat dann gar keinen Bock, dann ein Auto mieten, dann da irgendwo parken müssen, kannst mit dem Fahrrad alles wunderbar erreichen, weil die Fahrradwege sind breit und da ist so ein glatter Asphalt, das ist so richtig Spaß macht, Fahrrad zu fahren, dann siehst du alles, du siehst die Stadt und der Weg ist nicht nur einfach, um von A nach B zu kommen, sondern es ist ein Teil des Glücks. Ja. Und dann bin ich so mit dieser Energie gestern in Berlin auf mein Fahrrad gestiegen und bin von dem Bezirk, wo ich wohne, bis nach Neukölln so ungefähr eine halbe Stunde Radtour gefahren und war noch so ganz beseelt von dem Erlebnis in Kopenhagen. Und es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, weil in Berlin sind Fahrradwege, da sind dann teilweise diese kleinen Pflastersteine, die hängen raus, da sind Wurzeln durchgewachsen, du musst ständig aufpassen, es rüttelt und schüttelt dich. Dann hat man ja in ganz Berlin einen Fahrradweg gebaut, nicht aus Asphalt, sondern von Anfang an aus so roten Einzelsteinen. Und so denkst, wie kommt man auf diese Idee, dass das schön ist, darauf Fahrrad zu fahren? Dann gibt es Teile, da gibt es gar keine Wege. Dann sind welche, da wirst du auf eine lebensgefährliche Straße geleitet. Das ist natürlich eine einzige Kacke.
Na, vor allem, du musst ja dann teilweise, wenn ich dann auch Leute sehe, die dann mit ihren Kindern beispielsweise fahren, das ist ja auch nicht immer nur die eigene Entscheidung. Ne? Das kostet ja auch einfach Geld, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Und es ist natürlich eigentlich viel, viel besser zu sagen, ich schnappe jetzt meine Kinder und setze sie da in so ein Lastenfahrrad und fahre damit rum und sei eine tolle Idee. So, ne? Wenn das Leute machen, muss man ja sagen, sehr gut. Aber auf der anderen Seite denkst du halt, das ist so gefährlich, das ist für mich selber. Ich selber, für mein Risiko, bin ich da schon sehr vorsichtig und überlege mir genau, um welche Ecke ich jetzt biege, weil ich nicht genau weiß, sieht der LKW mich jetzt hier, wenn ich da jetzt hier so mich so zwischen den parkenden Autos und den heranfahrenden Leuten so langschlängel, dass du dir natürlich überlegst, ja, dann fährst halt dann doch mit dem Auto, als sehe ich dann viele Eltern, die man dann so sieht mit diesen Dingen, wo ich immer denke, ja, das ist natürlich auch sehr gefährlich, man will jetzt auch nicht so eine Art Märtyrer sein für eine bessere Fahrradstadt, indem man da sich und seine Familie da in Gefahr begibt, nur um zu zeigen, dass man mal was machen müsste sozusagen. Das ist es dann auch nicht wert, gerade im ganz persönlichen Bereich. Ja, schade.
Ja, aber das ist so geil, wenn das abgetrennt ist, wenn du auch mit den Autos nicht in Berührung kommen kannst.
Ja.
Und dann kannst du einfach fahren, da hast du deine Ampeln für den Fahrradweg.
Es gibt ja hier so 3, 4 so Straßen hier, wo, da ist das so. Und dann
was ein Geschrei. seit 3 Jahren nur Geschrei, weil da was abgesperrt ist für die Fahrradfahrer. Ich fahre auch gern Auto, ich fahre auch, bin auch oft zu faul, mit dem Fahrrad zu fahren und so. Aber das macht keinen Sinn und du musst in Städte wie Kopenhagen, ist sogar noch 3-mal weiter als das Paris. Aber
da hast du so kleine Brücken und so, ne?
Wo man so hochfahren damit du auch kann, einfach immer, man hat ja dieses Schreckgespenst, kriegt man immer, dass dieser Klimawandel, der Kampf gegen den Klimawandel immer nur Schlechtes und Verzicht bedeutet. Und du kannst da hingehen und merkst, es wäre halt einfach die 100-mal bessere Stadt. Und das sage ich ohne, ich bin nicht im Verdacht, ein Öko zu sein. Oder wie man es auch immer ausdrücken würde. Und
ja, das ist auch eine Kommunikationsfrage natürlich, dass man immer das Gefühl hat, man muss eigentlich praktisch auf jede Innovation oder auf alle möglichen Sachen verzichten und alles wird unpraktischer und mühsamer und so. Und das ist natürlich überhaupt nicht
so. Die Pariser können wieder in der Seine schwimmen nächstes Jahr, weil die das komplette Abwassersystem neu gemacht haben, dass keine Abwasser mehr in der Seine landen. Und die würden, nächstes Jahr ist Olympia in Paris und da werden auch Wettkämpfe in der Seine stattfinden.
Aber hast du die Meldung mitbekommen, die wollten dieses Jahr dafür schon mal testen.
Hat nicht geklappt, wurde alles zugeschissen.
Besser abgesagt, weil zu viel Scheiße in der Sendung. Ja. Noch, aber nächstes Jahr.
Ja, es gibt, auch so ein Modellprojekt, wo das hier einer probiert, der irgendwie sein halbes Berufsleben dafür opfert. So Badestellen hier an der Spree, also im Innenstadtbereich.
Der wurde verlacht. Der wollte am Berliner Dom wollte das machen. Eigentlich super geil, die Idee.
Genau, die Idee ist total schön, weil es da irgendwie auch hübsch aussehen würde und so. Aber ja, mittlerweile, der wurde deswegen verlacht, weil natürlich, wir kennen alle die dreieugigen Fische, die normalerweise nur bei den Simpsons auftauchen. Die sind in der Spree auch unterwegs. Und wenn man da mal aus Versehen irgendwie seinen Fuß reinhält.
Oder
ist dann,
Bomben halt auch.
Ja, ja, oder Bomben.
Phosphorbombe.
Ja, entweder eine Phosphorbombe angelt, aus Versehen, oder praktisch nur noch sein eigenes Skelett aus dem Wasser zieht, wenn man da mal abrutscht mit dem Fuß. Das ist aktuell noch so, weil das praktisch schlimmer ist als Batteriesäure. Liegt auch ein bisschen daran, dass in der DDR da irgendwie 30 Jahre, was weiß ich, Schweröl da reingepumpt wurde oder was auch immer.
Aber weißt du, der Punkt ist einfach, um vielleicht das nochmal so abzuschließen, ich habe in Deutschland einfach kaum das Gefühl, dass Städte für die Menschen sind. Dabei geht es doch auch darum, dass eine Regierung oder ein Senat dann auch in den Bezirken, in der Stadtverwaltung, dass sie ein bisschen drüber nachdenken, wie macht man denn einen Ort lebenswert? Wie gibt man mal Geld aus, nicht nur dafür, dass alles irgendwie funktioniert, damit die Straße kein Loch hat, sondern dass Orte entstehen, wo man gern mal einen Kaffee trinkt, wo man sich hinsetzt und eine Zeitung liest. Und das habe ich das Gefühl, ist in vielen Ländern Europa viel selbstverständlicher. Ich war jetzt ja in Bordeaux, in der Stadt Bordeaux, da haben die einfach mitten an die, was ist, Saône oder Rhône, weiß ich nicht mehr, aber haben die einfach einen riesigen Skatepark gebaut, mitten ans Wasser, an eine Lage, die wahrscheinlich mit Geld nicht zu bezahlen ist. Haben die einfach für die Menschen so einen Park gebaut. Oder es werden schöne Spielplätze gebaut. Und das ist so das, was mich wirklich zornig macht in Berlin, dass du das Gefühl hast, du bist dankbar, wenn nicht Hundescheiße, Menschenscheiße und eine Spritze auf dem Spielplatz liegt und dass so überhaupt nicht mehr überlegt wird, wie kann man einfach Orte für die Leute schaffen, die am Ende mit ihren Steuern alles am Leben halten.
Ja, aber die Orte, wenn die geschaffen werden, werden sie halt zugeschissen.
Ne? Ja, aber warum passiert es in Paris in den Parks nicht? Da ist ja eben keine Scheiße. In London im Park ist Scheiße.
Man hat ja auch einen speziellen Blick, das muss man auch dazu sagen. Paris hat auch Probleme, die Gott sei Dank Berlin überhaupt nicht hat. Wir reden noch nicht mal von Banlieues, sondern auch die haben es auch unter Naturgesichtspunkten und Klimawandel, also was man da braucht, um eine Stadt nicht auf 60 Grad aufzuhitzen, haben die alles falsch gemacht. Aber natürlich jetzt nicht aktuell, sondern vor 2000 Jahren.
Naja, es geht ja jetzt auch gar nicht darum, jetzt hier, ne, also selber praktisch schon im Selbstgespräch in so eine ganz komplizierte, völlig überkomplexe Thematik zu verfallen, die man jetzt gar nicht so beantworten kann. Es geht ja jetzt hier wirklich um die ganz naive Frage nach Vision, die nicht unbedingt heißen, wie wir es jetzt hier in Berlin gerade erleben, wo jetzt auf einmal auch so ein bisschen, es ist doch auch immer so ein...
Ja, hier wird das Rad gerade wieder zurückgedreht.
Ja, aber auch deswegen.
Ganz schlimm.
Ja, aber auch, weil es nicht mehr faktenbasiert ist, sondern es geht halt so, es ist halt natürlich ein Kulturkampf so. Es wird wieder auf so eine ganz komischen Ebene wird es emotionalisiert. Dann heißt halt, wir müssen jetzt hier so irgendein Ziel, irgendwie eine angepeilte Schuldenfreiheit und so, das wird jetzt allem übergeordnet. Und das heißt zum Beispiel ganz konkret, dass in gewissen Stadtteilen, ne, nicht überall, sondern in Stadtteilen, die jetzt für den Stammwähler der CDU nicht so wichtig erscheinen, jetzt ganz neutral mal formuliert, heißt es halt, ja, da werden halt zum Beispiel, wenn da Sachen kaputt gehen auf dem Spielplatz, da werden die halt abgebaut, die Sachen. Dann wird halt die abgebrochene Schaukel wird dann halt komplett entfernt und das ist der Service, den wir bieten. Da wird aber keine neue hingestellt, die wird auch nicht repariert. Und überall, wo noch ein Parkplatz hinpasst, wird der Radweg übermacht. gemalt. So, das sind ja einfach Dinge, die geschehen. Ja. Und da wunderst du dich. Und das ist halt einfach, da wird dann halt so tatsächlich auch zur eigenen Profilierung. Ne, gerade in einer Stadt wie Berlin, das hat dann auch immer so eine Art, da wird ja eigentlich Oppositionspolitik im Bund, wird ja auf lokaler Ebene in Berlin weitergedacht, indem man hier probiert, irgendwie eine Partei zu profilieren und irgendwie so einen Blick nach außen zu machen. Und darunter leidet dann tatsächlich jeder, der in der Stadt lebt, weil dann gesagt wird, wir haben jetzt hier so ein großes Ziel und diesem Ziel ordnen wir jetzt alles unter. Und da gehen halt ganz viele auch logische Gedankenschritte, werden natürlich einfach zugeschüttet von so einem unhinterfragten Radau, der gemacht wird. Und das ist ärgerlich und schade. Und da braucht man aber gar nicht anfangen, irgendwie mit so naiven, visionären Geschichten dazu kommen, weil darum geht es da ja gar nicht. Aber es wäre schön, und da finde ich, ist die Naivität total angebracht, es wäre schön, wenn es so wäre. Und wenn man davon nicht mal mehr fantasiert, dann passiert es ja nie.
Schmitti, ich will jetzt aber noch wissen, wie dein Geburtstag war.
Hey, ich will dir noch meine Begegnung mit der Mona Lisa erzählen. Habt ihr daran Interesse, zu hören, wie meine Begegnung mit der Mona Lisa war?
Humans of late capitalism.
Pass auf, wir sind ja, das habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn du dich da vor das Louvre setzt, da kommt der ganze Zynismus, den wir in uns tragen, kommt natürlich raus. Natürlich fühlen wir uns da besser als all die super dummen Touristen, die da sich posieren und irgendwie die mit dem Zeigefinger die Spitze der Pyramide treffen wollen für die Fotos, sich sogar extra auf den Sockel stellen und dann sitzt man da, schlürft sein Espresso und denkt, naja, die Idioten, ne? So, und also das hat man in sich. Da kommt man nicht dran vorbei. Dann steht man da in der Schlange rum, ne? Natürlich ist man der Einzige, der das irgendwie eigentlich gar nicht verdient hat, in der Schlange rumzustehen. Und wir, ne, also man hätte ja auch irgendwie vorher reservieren können und so weiter. Alles egal, man hat im Grunde schon alles falsch gemacht, aber man sieht das nicht so, sondern die anderen Idioten. Was kommen die denn an so einem Tag alle hier hin? Was müssen die denn sonntags da alle, die ganze Stadt kommt da zu diesem Museum? Was interessiert die Leute denn überhaupt? Wissen die überhaupt, dass es da drin keine Lichtinstallationen gibt? Dass da kein Clown rumläuft? Dass Mickey aus dem Disneyland auch nicht da ist, sondern dass da alte Gemälde hängen, die mitunter sogar sehr langweilig sein können, wenn man sich nicht für Kunst in Kunstgeschichte interessiert. So mit dieser Denke, muss ich zugeben, bin ich da so ein bisschen rein und habe mich da ein bisschen in Hass.
Hast du überlegt, glauben die, dass da eine Lasershow gemacht wird?
Ja.
Schaumparty oder
so. Dann gehst du in den Louvre rein, siehst du überall schon Schilder, wo es zur Mona Lisa auf dem schnellsten Weg geht. Serviceangebot vom Louvre. Ne? Also, dass du ja gar nicht da durch diese langweiligen Gemäuer da rumläufst, sondern direkt auf einem Weg dahin, Foto machen und wieder zurück.
Ja, die ist der Star.
Die ist das da. Und dann bin ich, dann habe ich gedacht, wissen die denn eigentlich, was da noch so hängt? Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß ja selbst gar nicht, was da noch so hängt. Also ich konnte keine drei Bilder sagen, die außerhalb der Mona Lisa dann noch hängen. Ne?
Ja, ja.
So, hab ich mal gegoogelt, weil ich dann irgendwie die Begleitung auch so imponieren. Und wir gehen noch in Gang 87a, da hängt nämlich noch, aber das hat mir alles nichts gesagt, selbst beim Nachlesen. Ne? Man kennt das eine Bild von der barbusigen Französin, mit der Fahne in der Hand, die irgendwie auf die Bastille zustürmt. Das ist
Marianne?
Und die Marianne oder so. Das Bild haben wir aber nicht gefunden.
Ja.
So. Also sind wir auch auf schnellstem Weg und da waren die Bilder sehr hilfreich, den Wegweiser zur Mona Lisa. Ne?
Zum McDonalds unter den Gemälden.
Ihr seid
ja
so richtig schnell durch die Gänge gehasst, weil das ist ja ein Weg, bis man da ist. Ne?
Nein, Jakob, ich habe mir die Klunker angeguckt vom Napoleon. Ich habe das Zimmer gesehen von Napoleon. Vom Louis XIV habe ich mir die ganzen Gewänder.
Vorhaut von Louis XIV.
Ja, ich habe auch diese Bilder, die sind wirklich, also das ist was anderes. Ich polemisiere das jetzt natürlich.
Die sind top, ne?
Beeindruckend.
Die sind top.
So.
Ja, die sind sehr gut gemalt.
Und selbst wenn einem die Bilder einen Scheiß interessieren, dann sind die Decken und sowas, es ist halt.
Die haben auch schöne Bilder, Rahmen und so Zeugs.
Mann, ihr verarscht mich gerade mit dem, was ich doch sage, weil ich habe mich doch schon selbst verarscht. Müsst ihr nicht noch draufhauen. So.
So, jetzt bist du da schnell zum Mona Lisa
geflitzt. So bin ich schnell zum Mona Lisa geflitzt.
Gehühnert.
Und, das ist ja wirklich, also an dem Tag war wirklich ein Andrang wie im Disneyland. Es ist wirklich jeder Gang war voll, du musstest dich durchquetschen und es ist, weiß Gott, kein kleines Gebäude. Und da dachtest du die ganze Zeit, es ist doch verrückt. Also auf einmal sind so viele Kunstbegeisterte, ne? Und da kommen sie aus aller Welt und wollen da die Bilder, die ich nicht kenne, ne? Mit denen man auch nicht angeben kann, weil man, hast du den und den gesehen? Da wird jeder sagen, der nicht wirklich sich damit auskennt, ja.
Man hat auch nicht so ein Gefühl dafür. Es ist nicht Helmut Schmidt, der sagt, wenn ich in New York bin, muss ich einmal den El Greco im MoMA sehen, ansonsten werde ich depressiv, ne?
Ja, ja.
So ist es nicht, weil man hat gar keinen Bezug dazu.
Nee. Und dann bin ich, also auch zur Mona Lisa, und da war natürlich die Hölle los, und dann sind mehrere Bereiche abgesperrt. Also vor der Mona Lisa ist ein Bereich abgesperrt, den man gar nicht betreten darf. Dann gibt's noch mal einen Bereich, der einfach noch mal Abstand gewährt. Und dann kommen Menschenmassen wie am Busbahnhof am Kudamm samstags mittags.
Ich glaube, ein Bereich ist dazugekommen wegen den Klimaklebers und ihre Farben, ne?
Nee, Klimaklebers waren noch nicht am Start. Aber es kann sein, dass das, ja,
die
jetzt
haben
so
das doch da beschmiert. Und ich glaube, also nee,
mit
so weit weg war das nicht immer.
Haben die da nicht da diese, ja? diese, ja, ja, Kartoffelsuppe, ja, ja, da drauf gekippt?
Ja, deswegen ist noch mal weiter.
Okay.
Wenn die, weil da ist so ja schon so ein Kasten kann. Drum, ne?
Ja, ist das Panzerglas drum, ja, ja, wie gesagt. Und dann steht man, wenn man lange wartet und sich wirklich so durchquetscht, steht man 3 Meter vor der Mona Lisa. Und dann habe ich auch erst meine Fotos gemacht, wie da jeder Fotos macht. Also ich, egal, also wie alle ihre Handys zücken, Arme hoch und die Mona Lisa knipsen und so. Und dann kam ich irgendwie günstig durch die Menschenmassen durch, ohne mich vorzudringen, sondern während ich so Fotos gemacht habe von den Idioten, die hier Fotos machen, stand ich auf einmal vor der Mona Lisa, vor der Absperrung.
Peng.
Und ja, ich schwöre euch, das ist, ich schwöre es, es ist wirklich wahr. Ich habe sie angestarrt so und ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe, wow, auf einmal Tränen in den Augen gekriegt und ich will euch sagen, warum. Mir wurde so klar, dass dieses kleine Bild, ne, 50 mal 70 Zentimeter so irgendwie, und da hat man schon 7 Mal gesagt, guck mal, wie klein die ist, bis man überhaupt vor ihr steht. So. Dann sieht man das Bild, gemalt 1503 bis 1520, unvollendet bis heute, weil der Maler Leonardo vorher gestorben ist. Ihr merkt, ich habe mich sehr informiert dann an den Tafeln.
Ja.
Die guckt dich an und du denkst dir, dieses kleine Bild schafft es, dass ein super langweiliges Museum, in Anführungszeichen, von Horden, von Massen aus der ganzen Welt, die nicht in Verdacht stehen, sich für Kunst zu interessieren. Da kommen wirklich die Amis, die gerade noch im Disneyland waren, kommen mit der 1-Liter-Cola-Flasche, kommen die dahin und stehen vor der Mona Lisa rum. Und das ist ein Event. Also das ist immer ausverkauft. Die stehen Schlange 5-6 Stunden lang, bevor sie in den Louvre rein können.
Ja.
Und so jeder von uns, jeder will das sehen. Und dass dieses eine Bild schafft das, das ist von 1500 gemalt worden. Und guckt einen da an, das wurde schon gestohlen, das war 3 Jahre verschwunden, das wurde mit einem Staatsakt, wurde das wieder in das Museum eingeführt. Es gab einen riesen Lärm darum, dass die Mona Lisa wurde mal in die USA ausgeliehen, um die Beziehung zu verbessern. Die wurde mal in die Sowjetunion verliehen, um die Verbindung zwischen Frankreich und Russland zu stärken. Also die hatte diplomatische Aufgaben zwischendurch. So. Und das siehst du, und diese Weltgeschichte, es gibt auf der ganzen Welt, in der ganzen Zeit, seit es Menschen gibt, kein berühmteres Bild, kein berühmteres Gemälde. Und du stehst 3 Meter davor und guckst dir in die Augen. Und das hat mich so ergriffen auf einmal, dass ich geweint habe. So.
Und kannst du dir vorstellen, dass das Leuten im Knobelbecherchen auch schon mal so gegangen ist, wenn die Dichter gesehen haben? Dass sie sich auch an den Kölsch saufenden, ja, Massen vorbeidrücken. Ja.
Das war auch mal gestohlen.
Und das war auch mal gestohlen, ähnlich. Ja, das wurde auch schon mal ausgeliehen, um die Verbindung zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen, ja, zu verbessern. Und wenn man dann kurz davor, auf einmal, ne, teilt sich das Meer aus Kölsch saufenden Leuten, ja, und auf einmal steht man vor den Schmitti. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass er mal ein Tränchen mal einschießt. Ne?
Ja, ja. Ja. Wenn das in 600 Jahren immer noch so ist, dann sage ich Chapeau. hör jetzt auf, da Bilder zu googeln aus dem Louvre, um mich zu beschämen. Nein, du kennst auch keins.
Nein, nein, nein.
Ich finde es aber interessant, weil was du ja beschreibst, ist praktisch so das, was daraus entstanden ist. Und das finde ich ja interessant, dass also sowas nicht aufhört, sich weiterzuentwickeln sozusagen. Ne? Also, dass das irgendwie immer wieder andere Aufgaben übernimmt und mittlerweile zum Beispiel die Aufgabe hat, irgendwie Menschen zusammenzubringen unter einem Grund, den man normalerweise nicht, das ist ja nicht das reine Bild, was dich rührt, sondern das, was es auslöst und was es macht und was es an Kraft offenbar hat und so.
Das ist,
und
das ist interessant. Dass ein Mensch halt im 1500 was gemalt hat, so, und unabhängig davon, dass er den Wirbel drum nicht mehr mitgekriegt hat, was auch tragisch ist, was aber auch irgendwie
schade.
Ja, menschlich, aber es ist so eine Urkraft von, was der Mensch geschaffen hat, dass man das 700-800 Jahre später immer noch einen Menschen auflaufen, um sich dieses kleine Bild da anzugucken für 3 Sekunden und dann weitergedrückt zu werden. Es ist unfassbar. Ich habe noch eine Checker-Frage, die mir wirklich am Herzen liegt.
Ja, an Herz die nicht.
Noch, es geht. Kann ich die noch loswerden?
Nach einem alten Berliner Rezept.
Baywatch Berlin Checker-Frage, wir checken das für dich.
Ich reiche die persönlich ein. Aus Paris.
Abermals.
Ja, ich habe wirklich so viele Fragen ans Leben und leider nur euch, die mir da die
also
beantworten
können. Mittlerweile muss man sagen, ist es eine eigene Rubrik, wo es einfach heißt, wir helfen Schmidt auf die Beine.
Wir helfen dem Schmidt wieder auf die Beine.
Also helfen wir auf die Beine.
Nee, weil das ist jetzt mittlerweile einfach eine neue Rubrik, weil Checker-Fragen ist das eine, das für die Leute, aber wir sind natürlich bereit dafür, dir auch wieder auf die Beine zu helfen. Aber
hab
dann sag
nie
doch mal,
Fragen ans Leben.
Doch schon.
Doch, warum aber bin ich denn der Einzige?
Wir haben auch Fragen ans Leben, aber du hast schon mehr. Deswegen hast du auch eine eigene Rubrik jetzt.
So, hau raus.
So.
Was los?
Paris hat einen enormen Nachteil.
Wie bitte?
Ja. Paris ist nichts für Sozialphobiker. Und zwar... Es sind, glaube ich, auf dem Viertel der Fläche von Berlin die 5-fache Einwohnerzahl. Das führt dazu, dass, wie schon beschrieben, alle Straßen voll sind, alles nicht schlimm. Das stecke ich alles weg. Aber diese schönen Cafés, die man natürlich sehen will, wo man da einen Kaffee trinken will, wo man einen Wein sich gönnt, wo man irgendwie das Treiben, das Bummeln und den Pulsschlag der Stadt fühlt, die sind natürlich auch im Platz begrenzt. Das hat zur Folge, dass die bauen dann kleine Terrassen und ich glaube, das wird sehr streng kontrolliert, denn das sind immer so Riegel von 1 Meter Breite und 5 Meter Länge und da steht ein Tisch neben dem anderen und zwar so, dass kein Zentimeter Abstand ist. Und du sitzt auf Stühlen und dein Tischnachbar, der ist wirklich, du berührst den mit der Schulter, rechts und links. Oh, es gibt keine andere Möglichkeit.
Könnte ich nicht.
Es gibt kein. Und das ist der pure, blanke Horror. Und ich musste immer, am Anfang habe ich immer noch, wir gehen mal noch weiter. Vielleicht finden wir da ein Plätzchen, wohl keiner. Aber es ist kein Entkommen. Die Franzosen finden das gar nicht schlimm. Die haben teilweise ihre Ellbogen auf deinem Tisch, während sie mit ihrer Begleitung reden. Und bla 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 bla, da wird gequalmt, da wird zugeprostet, du hast gar keine Privatsphäre. Ja. So, auch wenn das ist denen, glaube ich, auch fremd. Also man könnte Parisern auch gar nicht erklären, was das Problem damit ist. Mhm. So, die sitzen da und die finden das super kuschelig da. Alle sitzen da super kuschelig aufeinander. Jetzt ist aber meine Frage, ich hatte eine Begebenheit. Ich sitze an so einem Tisch und dann setzen sich neben mich zwei Franzosen, ein junges Paar, die offensichtlich, ich glaube, die hatten so Date oder das 5. Date oder so. Er war auf jeden Fall noch in dem er will beeindrucken Modus, ne? Und hat anscheinend, ich spreche kein Französisch in der Form, hat er ganz viele Witze erzählt. So, und sie hat gekichert. Die hatte auch so eine kicherige, die hat das immer den.
Ja.
Und irgendwann ist mir aber aufgefallen, der erzählt gar keine Witze, so da ist jemand auf der Bananenschale ausgerutscht oder sonstiges, sondern die lachen über jemanden. Und zwar haben die da auch immer über meinen Tisch hinweg oder zu mir geguckt.
Oh.
Und dann hat der Typ hat dann so was halb geflüstert, hat immer so, und dann hat sie einen Lachanfall so losgebrochen. Und wollte sich immer zusammenreißen noch. Also dadurch hatte ich das Gefühl, dass sie irgendwann, also dass sie über mich gelacht haben. Da ist bei mir so los. Was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich irgendwie den Wein falsch eingeschenkt? Sitze ich falsch? Habe ich irgendwas im Bad? Was ist los? Also voll das Kopfkino. Und ich wurde dann auch mit meiner Begleitung so komplett still, weil die hatte auch das Gefühl, dass die über uns lachen. Und es war aber nicht auszudenken. Man hat dann immer so rübergeguckt und dann hatte man kurz den Eindruck, die gucken an uns vorbei und dann hieß es so, nein, die reden über die Kellnerin.
Aber wenn man einmal in dieser Schleife dann drin ist, ne? kommt man auch schwer wieder raus.
Dann habe ich Google-Übersetzer angemacht. Da gibt es ja dieses, dass du auf dem Mikrofon drückst. Ach. Und dann habe ich das so unauffällig da so hingehalten und wollte rausfinden, was die so reden. Und selbst wenn ich nur so 3-4 Worte
mitkriege. Ey, Eischmidt.
Ja, hat alles nicht geklappt. Da kam wirklich immer nur wii, 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 wii. So, mehr konnte, hat er auch nicht.
Aber interessant, wie weit du dann schon bist.
Ja.
Dass du dann schon mit so Gadgets arbeitest.
Ja, das ist... Aber was hättet ihr in der Situation... Pass auf. Aus zwei Perspektiven. Wenn man das Paar ist und man macht sich über, von mir aus, die Kellnerin lustig oder über irgendeinen Hund, der da hinten hingeschissen hat. So. Mhm. Und man muss dafür aber, um das zu sehen, immer wieder über einen anderen Tisch hinweg gucken. Würdet ihr, und ich glaube, ich kann das für mich, ich hätte denen klar gemacht, dass man nicht über sie lacht.
Na, dafür braucht man aber erstmal die Erkenntnis, dass sie das denken können.
Aber es reicht doch, was zu sagen. Sorry, wir reichen nicht, dass ihr denkt, wir lachen hier über euch, wir haben da hinten, also sorry.
Na, es könnte die eine Information zu viel sein, weil natürlich man, also der wahrscheinlichere Fall ist, dass du dich da in etwas, womit ich das Problem nicht absprechen will, aber der wahrscheinlichste Fall ist, dass du dich in etwas komplett hineinfantasiert hast. So, und zwar so richtig reingesteigert.
Ja.
So, und das... Du für dieses sich reinsteigern, die meisten Leute steigern sich in sowas nicht rein. Das heißt, die Gefahr hin, dass du jetzt auf der anderen Seite auch dich ein bisschen reinsteigerst, nämlich jetzt aus, ich sage jetzt da aus Täterperspektive, aus Lacherperspektive, würdest du dann jetzt also dein ganzes dir erstmal noch persönlich unbekannte Umfeld darüber aufklären, worüber du jetzt eigentlich lachst, dass die Chance ist ziemlich so zu, also 95%, dass die denken, du bist irre.
Ja.
Weil die nämlich gar nicht merken, was du da an deinem Tisch machst, weil das nämlich jedem egal ist. Weil die meisten Leute sowas nicht mitkriegen.
Ja, mir ist es selbst erst nicht aufgefallen. Ich wurde dann gefragt, sag mal, lachen die über uns? Aha. Und dann ist es bei mir erst losgegangen, weil ich auch dachte, und das spricht dagegen, dass sie über uns gelacht haben. Sie konnten, weil wir wurden ja immer stiller und ich habe dann auch so, okay, was haben wir erzählt, als die sich so hingesetzt haben und angefangen haben zu lachen? Und da war nicht so viel. Und deswegen glaube ich, konnten sie nicht mit Sicherheit sagen, ob wir Französisch können oder nicht.
Ah.
Und dann bist du doch nicht so irre und erzählst dann ja Schulter an Schulter.
Aber an dir ist ja auch gar nichts zum Lachen. Jetzt also mal ehrlich mal. Es ist ja Quatsch. Also egal, was ihr da gemacht haben könntet sozusagen, es fällt mir nichts ein, was dir nicht selber wie Schuppen von den Augen fallen müsste.
Das ist
müsste.
Doch der Punkt. Man guckt doch, es ist hängt doch der Quatsch. Pimmel raus, hat man irgendwie ein Stück Schokolade unter der Nase, was aussieht wie Kacke, hat man irgendwie, weiß ich nicht.
Normaler Fall.
Ja, hängt bei irgendwem der Busen raus oder weiß der Teufel, wenn das alles nicht ist, dann würde ich denken, selbst wenn die über mich lachen, dann sollen die sich doch daran erfreuen, weil so witzig ist an mir jetzt gar nichts, dass die da jetzt eine halbe Stunde
waren. Aber man kriegt auch eine Aggression, weil die
nein,
halt so immer
nicht,
so
tuschel. Nein, das wäre mir scheißegal.
Also ich glaube wirklich, wir müssen uns jetzt aufpassen, dass wir das jetzt nicht praktisch in der Sache besprechen, weil ich immer noch die These vertreten möchte, dass du dich da reingesteigert hast. Aus Versehen. Und das ist ja, es spricht ja für dich, weil du natürlich, du bist halt lieb mit deinem Umfeld, in dem, dass du jetzt auch schon praktisch, also das Gespräch und dein eigenes Wohlbefinden ist im Eimer, ja. Weil du ja schon so weit gehst, dass du dann dir schon überlegst, in der nächsten sozialen Situation, in der ich auf der anderen Seite des Tisches sitze, wie würde ich mich dann denn verhalten? Also da bist du ja so schon so tief in der Theorie, dass an den eigenen Abend nicht mehr zu denken ist.
Das hat mir auch richtig diesen Platz versaut. Ja. Und ich wollte nur zahlen und dann gehen und mich dann drüber aufregen, wie unhöflich die sind. Aber die Frage, es war ja mal im Ursprung eine Checker-Frage und die wäre gewesen, hättet ihr die drauf angesprochen und
lachen Sie
über mich? Nein. Was ist denn so? Ich war so kurz davor,
das zu fragen, oh Gott, wie peinlich.
Was ist so funny?
Nein, hör auf. Also das Schlimme ist ja auch,
Nein.
Das habe ich jetzt auch in Dänemark geliebt oder in Frankreich, wenn man so, ich hasse es ja auch so eng zu sitzen, aber wenn da Leute, die nicht aus Deutschland sind, eng neben mir sind, ist mir das kackegal. Weil dann denke ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Deutsch sprechen, ist sehr gering. Das heißt, man kann einfach so plaudern, wie man plaudern möchte und muss da gar nicht so drauf achten. Deswegen verstehe ich das Problem gar nicht so im Ausland. Und wenn die sich da totlanden, ich würde immer davon ausgehen, die haben da irgendwas, die haben ein witziges Thema, die haben was gesehen und die sollen doch da machen, haben die
aber
einen schönen
Abend. Aber wenn da aber dann einer hingeht und
das ist
so,
verrückt.
Das
ist richtig verrückt.
Nee, das wäre so ein Move, wo man sich als Kind für seinen Vater schämt.
Ja.
Weil das ist so etwas, das macht der Papa. Ja.
Und man selber hat das, also hat keine Stimme da am Tisch, ja, ne? Man darf das jetzt nicht, man wird nicht gefragt, ob das jetzt gemacht wird. Und man geht dann so unter gesenkten Augen, die sagen dann irgendwie, man merkt ja, wenn man jemanden anspricht, ob wie derjenige einen anguckt, ob derjenige wirklich kurz aufwacht aus seiner Situation und dich das erste Mal wahrnimmt. Das heißt eigentlich, wenn du sagst, entschuldigen Sie,
oh Gott, und, dann
und du merkst schon an der Art, wie er dich anguckt, praktisch, dass er so rausgerissen wird aus seiner Welt und jetzt denkt, irgendeiner kommt hierher, den ich eigentlich noch nie bewusst wahrgenommen habe, das merkst du ja in dem Moment und zwar bevor du was sagst.
Ja, aber ich
so, und dann sagst du es trotzdem und dann sitzt alle furchtbar.
Ja, ja, ich verstehe den Punkt, aber jetzt mal, man wäre da lachend hin, so, sagt, man spricht kein Französisch, tut mir leid. Manchmal hat man das Gefühl, weil sie so beim Lachen zu uns gucken, haben wir irgendwas.
Das ist peinlich.
So, ich habe schon eins weiter gedacht.
Ja.
Natürlich ist das kurz peinlich für mich.
Nee, lang.
Aber danach ist denen das so peinlich.
Dann
bist du erst ein wertiger Verrückter für die.
Ja.
Du bist die Chance, dass die wirklich über dich gelacht haben, ist 0,5%. Aber danach bist du ein glasklares Gag-Ziel. Und zwar zu 110%.
Nee, danach ist es doch noch unangenehmer, nebeneinander zu sitzen.
Nee, der verrückte Deutsche. Auch noch ein Deutscher, der dann da rüberkommt und denkt, das ist natürlich aus einem anderen Grund jetzt nicht, da geht es nicht um...
Die Deutschen sind so verwirrt, dass jemand lacht.
Was soll das?
Die noch 5 Jahre erzählt.
Die Humorpolizei.
Da haben wir gelacht, da kam ein Deutscher an und hat gesagt, was soll das hier? Warum lachen Sie? Lachen Sie über mich?
What is so funny?
Ja.
What is so funny? Can you stop the laughing? I'm here for the eating. Here is drinking and eating. Laughing you can do at home.
Ja. Ja gut, da habe ich alles richtig gemacht. Hab mein Maul gehalten.
Vor allem, wie du noch sagst, dann schämt man sich kurz und dann sind die dumm. Nein, man schämt sich ganz lang und du bleibst der Dumme. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Ey, nächstes Mal rufst du lieber bitte an.
Richtig froh, dass wir diese Rubrik jetzt haben.
Ja.
Da können wir viel Leid
ersparen.
Ich hätte mich
jetzt so sehr geschämt, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hättest das gesagt.
War kurz davor.
Oh nein.
War kurz davor.
Gott sei Dank.
Aber es war auch kein Lachen. Es war, das muss man wirklich sagen, es war ein Auslachen. Und es war ein heimliches Rumgetuschel und hin und her. Und die haben halt immer zu uns geguckt.
Ja.
Naja.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da Jakob
Mann, du
ich
hast
auch irgendwann
aber,
mal was
nein, aber was du, dann würde ich mir einfach fragen, was du hast ja nichts, kannst ja gar nichts gemacht haben, was es rechtfertigt. Oder hattest du einen Schokopudding unter der Nase?
Nein.
Und die haben gedacht, du hast da irgendwie Kot genascht.
Nee.
Das würde ich dann verstehen.
Nee. Ich wollte dir noch mitgeben zum guten Schluss, Jakob. Du darfst jetzt mal alle deine Leckereien, die man in Paris gegessen haben muss, darfst du mir mal kurz vorbeten und ich sag dir, ob ich die gegessen habe.
Eclair.
Nein.
Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Macarons.
Nein.
Creme brûlée.
Nein.
Eclair.
Nein.
Habe ich schon gefragt.
Ach so.
Croissant.
Ja.
Baiser.
Nein.
Was?
Kuchen.
Nein.
Pralinen.
Nein.
So Schokoladen.
Nein.
Mousse.
Nein.
Soufflé.
Nee. Nein. Also ich mach's kurz. Ich habe nirgendwo einen Kuchen gefressen.
Dann hat dir auch meine Liste gar nicht geholfen. Weil 80% davon sind Kuchen.
Ich weiß. Ja. Ich war auch erstaunt.
Ich hab eine komplette Liste für Wien erstellt. Da ist er gar nicht erst hingefahren.
Ja.
Es wurde Paris.
Ja, trotzdem. Reisebüro, abends um 11 habe ich mich da abgemüht.
Ja,
links verschickt in alle Welt. Fährt er da nicht mehr hin?
Ja, mach dann.
Die Potsau, ey.
Fahr ich noch.
Ja.
Ich will jetzt bitte gerne mit der Arbeit beginnen.
Ja, das verstehe ich sehr gut.
Ja.
Das ist, nach so einem langen Wochenende ist doch auch schön, dass man mal so das Gefühl hat, man möchte gerne wieder arbeiten.
Ja.
Oder? Ist das
so
nicht
ist,
was?
So ist es.
Ne, lieber Jakob, dass man sich mal wieder so richtig freut auf die Arbeit.
Richtig. Die 10 Minuten möchte ich auskosten.
Also, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Arbeitstag. Ja, hinein in einen Tunnel, aus dem du so bald nicht mehr auftauchen wirst.
Dezember.
Ja, ganz am Ende ist irgendwo Licht, aber das wirst du nicht sehen, weil die dunkle Jahreszeit bereits angebrochen sein wird, wenn der Tunnel vorbei ist. Das gilt auch ganz besonders für dich. Der Spaß ist jetzt vorbei.
Der ist vorbei.
Hinein in die Ameisenstraße des Humorbergwerk Florida.
Mhm.
Und tschüss, wir bleiben in Kontakt. Ich ziehe mich jetzt zurück aufs Prominentsein, weil das wird mir zu anstrengend. Alles Liebe, alles Gute, danke, Ende.
Baywatch. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhab, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.